NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige der Themen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die geplanten deutschen Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak verteidigt und der Bundestag hat darüber debattiert. Am Tag nach dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen hält sich Ministerpräsident Tillich die Koalitionsmöglichkeiten offen. Ausgeschlossen hat er eine Koalition mit der erfolgreichen Alternative für Deutschland. Die Wahlbeteiligung allerdings war dramatisch niedrig, dazu der Kommentar heute. Des Weiteren Weltkriegsgedenken in Warschau, nach wie vor heftige Kämpfe im Osten der Ukraine. Dann Berlin gegen Hamburg, das Rennen um die Olympiabewerbung 2024 oder 2028 hat begonnen. Und Bahnpendler könnten auf dem Heimweg Probleme bekommen. Seit 18 Uhr streiken Lokführer bundesweit. Wie stark, wie schwach die Behinderungen ausfallen, dazu Informationen kurz vor sieben. Die Abstimmung im Bundestag über die Waffenlieferungen an die kurdischen Kämpfer im Nordirak hat symbolischen Wert. Ein echtes Mitspracherecht, wie zum Beispiel bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, haben die Abgeordneten in diesem Fall nicht. Dennoch hat die Kanzlerin in einer Regierungserklärung ausführlich ihre Haltung begründet, den Paradigmenwechsel der Bundesregierung erläutert, was Waffenlieferungen in Kriegsgebiet betrifft. Volker Schaffranke über eine denkwürdige Stunde im Bundestag.
Eines war zu Beginn dieser Sondersitzung schnell klar. Einfach machen es sich weder die Befürworter noch die Gegner für Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak. Denn diese Debatte war geprägt von Emotionen und persönlichen Gewissensentscheidungen. Auch der Kanzlerin ist bewusst, Waffen in eine instabile Region wie die im Nordirak zu schicken, hat erhebliche Risiken. Dennoch, die menschliche Katastrophe ließe sich nur so eindämmen, betont Merkel.
Jeder, der sich gegen die Terrorgruppe ISIS wehrt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Hier wird eine Religion in furchtbarer Weise missbraucht, um Mord, Terror und Herrschaftsanspruch zu legitimieren.
Die Terrorgruppe Islamischer Staat habe mittlerweile Gebiete im Irak besetzt, die flächenmäßig so groß sind wie Deutschland, so Merkel weiter. Hinzu käme, dass auch deutsche Sicherheitsinteressen bedroht seien. Denn unter den islamistischen Kämpfern in Syrien und Irak sind auch rund 400 Deutsche. Somit könne der IS-Terror niemanden kalt lassen.
Wir haben jetzt die Chance, mitzuhelfen, eine menschenverachtende Terrorgruppe zu stoppen und ihre weitere Ausbreitung abzuwenden. Wir haben jetzt die Chance, das Leben von Menschen zu retten und weitere Massenmorde im Irak zu verhindern. Und diese Chance müssen wir nutzen.
Linken Fraktionschef Gregor Gysi war mal für Waffenlieferungen, korrigierte seine Auffassung später, nachdem seine Partei auf die Barrikaden ging. Die heutige Parlamentsdebatte sei eigentlich überflüssig und habe lediglich symbolischen Charakter, stellt Gysi resigniert fest.
Die Bundesregierung hat ja schon verbindlich entschieden. Und ich finde, dass das für eine Sondersitzung nicht geht. Wir sind das höchste Organ und wir hätten hier auch entscheiden müssen. Das ist meines Erachtens das Mindeste.
Das Risiko, dass die Waffen in die falschen Hände geraten und in letzter Konsequenz auch von den IS-Terroristen genutzt werden können, ist dem grünen Fraktionschef Anton Hofreiter zu groß. Auch seine Partei lehnt die Waffenlieferungen mehrheitlich ab.
Niemand kann kontrollieren, wo diese Waffen am Ende landen oder zu welchem Zweck sie später eingesetzt werden. Die Kurden werden diese Waffen nicht wieder zurückgeben.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann kann die Skepsis von Linken und Grünen in dieser Frage nachvollziehen, doch er entscheidet sich nach einer sehr persönlich gehaltenen Rede ganz anders.
Angesichts dieser dramatischen Situation, meine Damen und Herren, müssen wir helfen.
Soweit Thomas Oppermann, SPD. Zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Sachsen am gestrigen Sonntag. Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Nach seinem Sieg hat CDU-Ministerpräsident Tillich die Wahl. Sicher ist jedenfalls, er, der alte Ministerpräsident, wird auch der neue. Allerdings mit schwindender Mehrheit und angewiesen auf einen neuen Koalitionspartner. Wie die Gespräche dort in Dresden verlaufen und auf welchen Koalitionspartner für die CDU das hinauslaufen wird, das wird man in den nächsten Wochen auch in der Berliner Großen Koalition äußerst interessiert verfolgen. Marita Knipper berichtet über die Äußerungen am Tag danach.
Unionsfraktionschef Volker Kauder brachte es am Morgen nach der Wahl auf den Punkt.
Zunächst mal freue ich mich, dass die NPD nicht mehr dabei ist. Das ist mal doch ein ganz positives Ergebnis der Wahl.
Gelinde gesagt, eine Untertreibung, denn die CDU in Sachsen konnte heilfroh sein. Am Ende hat die NPD nur knapp den Einzug in den Sächsischen Landtag verpasst. So hat der alte und neue Ministerpräsident Stanislaw Tillich theoretisch eine bessere Auswahl für die notwendige Koalition. Als Partner stehen SPD oder Bündnis 90 die Grünen zur Verfügung. Die Grünen muss man wohl eher zum Bündnis tragen. Erste Ausrede der sächsischen Grünen Antje Hermenau.
Wenn man ein solches Wahlergebnis hat, das einen jetzt nicht wahnsinnig motiviert, Schwarz-Grün zu machen, das muss man ja zugeben, dann ist es in der Tat so, dass das Programm zählt. Und dann ist die Beweglichkeit auf der anderen Seite gefragt und nicht bei uns.
Damit ist jetzt schon klar, Schwarz-Grün ist in Sachsen keine echte Option. Bleibt Schwarz-Rot, also eine große Koalition wie im Bund. Dazu mochte sich der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel schon gestern nicht direkt äußern. Vielmehr feiert die SPD es insgesamt als Erfolg, dass die sächsischen Sozialdemokraten es nach Jahren geschafft haben, in Sachsen von der magischen 10%-Grenze wegzukommen. Gabriel dankte heute dem sächsischen SPD-Spitzenkandidaten Martin Dullich dafür noch einmal persönlich.
Das freut uns sehr, dass Sachsen jetzt nicht gleich dazu führt, dass ihr sozusagen die CDU überholt. Das war dir und uns allen klar. Knapp 2%, dass wir uns ein bisschen mehr erhofft hätten, ist auch klar. Trotzdem vielen Dank für einen wirklich engagierten Wahlkampf.
Die Alternative für Deutschland, die aus dem Stand mit gleich 10% in den Sächsischen Landtag einziehen wird, wird nicht zu Koalitionsgesprächen aufgefordert. Das hatte Stanislaw Tillich am Ende des Wahlabends endlich zögernd eingeräumt und heute dann endlich bekräftigt nach dem Gespräch mit der Kanzlerin und der CDU-Spitze.
Die AfD ist und bleibt eine Protestpartei, das kann man auch an der personellen Situation im Freistaat Sachsen sehen,
sagte Tillich. Auch die CDU hat Wähler an die AfD verloren. Deswegen verlangte die sächsische AfD-Spitzenkandidatin Frauke Petry heute herausfordernd.
Und ich denke, es ist an der Zeit, dass auch Frau Merkel und Herr Kauder die AfD endlich ernst nehmen und nicht immer mit völlig fadenscheinigen Argumenten versuchen, uns in irgendeine Ecke zu drängen, in der wir nicht gestanden haben.
Und in der die Alternative für Deutschland auch nicht stehen will.
Das Folgende ist ein weiterer bemerkenswerter und beunruhigender Aspekt. Nicht einmal die Hälfte der Sachsen ging wählen. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung knapp über 49%. Zwei Parteien sind rausgeflogen, die FDP und die NPD. Schlüsse werden gezogen. SPD-Chef Gabriel zum Beispiel hat eine zunehmend antiparlamentarische Stimmung ausgemacht. Andere halten die Ostdeutschen für wahlmüde oder wahlfaul am letzten Ferientag gestern. Vorschnelle Schlüsse? Der Kommentar von Katrin Brandt.
Heute Mittag in meinem Fernseher. Christian Lindner von der FDP sagt, die FDP muss sich inhaltlich nicht neu aufstellen. Tatsächlich sagt er das etwas verschwurbelter, nämlich, dass es bei der politischen Positionierung der FDP keinen Veränderungsbedarf gibt, was auf dasselbe rauskommt. Erst habe ich laut gelacht, schließlich ist die FDP gerade aus der letzten Regierung geflogen. Dann habe ich nachgedacht und festgestellt, der Mann hat bitter recht. Wenn es eine Erkenntnis aus der Sachsenwahl gibt, dann die. Parteien, Politik und Wahlergebnisse haben nichts mehr miteinander zu tun. Ob eine Partei erfolgreich regiert, ob sie engagiert opponiert, ob sie nur blockiert oder gar deliriert, egal, honoriert wird es offenbar nicht. Die FDP zum Beispiel hat in der Sachsenregierung den Wirtschaftsminister gestellt. Trotzdem trauen ihr die Wähler in Sachen Wirtschaftspolitik nichts zu und wählen sie ab. Nun könnte das an der FDP liegen. Aber nehmen wir die CDU. Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist in Sachsen noch beliebter als die Kanzlerin. Den Sachsen geht es rundum gut. Arbeitslosigkeit bereitet ihnen null Sorgen. Die Wirtschaftslage ist top. Statt aber Tillich eine schöne Weiter-so-Mehrheit zu verschaffen, geht mehr als die Hälfte der Sachsen gar nicht zur Wahl. Und von denen, die gehen, wählen fast 40% Linke oder Rechte oder rechtsextreme Protest- und Splitterparteien. Tillich holt für die CDU nur ein paar Promille mehr. Oder die AfD. Sie hat noch gar nichts erreicht in ihrem kurzen Parteileben, außer dass die etablierte Politik die Nase über sie rümpft. Das und ein verschwiemelter, das wird man doch noch sagen dürfen, Konservatismus reichen für fast 10%. Die NPD hat 10 Jahre lang in Sachsen definitiv nichts getan, außer dem Land einen nachhaltigen Imageschaden zu verschaffen und wäre dennoch fast wieder drin gewesen im Landtag. Das Ergebnis dieser Sachsenwahl lässt mich gruseln. Das ist eine ganz neue Dimension von Politikverdrossenheit. Das ist Verantwortungsverdrossenheit. Ja, ich weiß, auf Wähler schimpfen gehört sich nicht. Aber was wollen Wähler? Trauen sie der Politik nichts mehr zu und wählen aus dem Bauch raus irgendetwas? Oder trauen sie ihr alles zu und bleiben deshalb fern? Glauben sie, dass sie ihr Leben besser selber und allein organisieren können? Und dass es womöglich mehr hilft, sich einen Kübel Eiswasser über den Kopf zu schütten und das Video ins Netz zu stellen? Hoffen wir, dass diese Wahl eine rein sächsische Wahl war, dass der Wahltermin schlecht war, dass die Leute zu Hause geblieben sind, weil es regnete oder weil sie Schultüten basteln mussten oder weil Sachsen irgendwie anders ist. Wenn Thüringen und Brandenburg in 2 Wochen aber ähnlich krude abstimmen, dann läuft hier in Deutschland gerade etwas sehr schief.
Es kommentierte Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Noch eine Meldung aus einem südlichen Bundesland. Bayerns Staatskanzleichefin Christine Haderthauer will wegen der sogenannten Modellauto-Affäre zurücktreten. Das hat die Nachrichtenagentur dpa aus den entsprechenden CSU-Kreisen erfahren. Bundespräsident Gauck und sein polnischer Kollege Komorowski haben gemeinsam der beim deutschen Angriff auf die Westerplatte gefallenen Soldaten gedacht. Auf einem Friedhof des polnischen Heeres auf der Halbinsel bei Danzig haben sie Lichter auf den Gräbern der Soldaten niedergelegt. Dann sollten beide eine Rede halten. Zumindest Bundespräsident Gauck wollte Krieg und Krise in der Ukraine thematisieren. Aktuell von den Gedenkfeiern informiert Jan Palukat.
Erst am Morgen hatte Premierminister Donald Tusk, der designierte neue EU-Ratspräsident, auf der Danziger Westerplatte vor einem neuen 1939 gewarnt. Polnische Intellektuelle forderten in einem heute veröffentlichten offenen Brief, der Westen dürfe nicht wie 1939 erneut passiv zusehen, wenn Grenzen mit Gewalt verändert würden. Zur Stunde gedenkt in Danzig Staatspräsident Komorowski im Beisein von Bundespräsident Joachim Gauck der Ereignisse vor 75 Jahren. Da, wo 1939 mit die ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs gefallen waren, hatte Premierminister Donald Tusk am frühen Morgen erklärt. Heute ist keine Zeit für schöne Reden, denn die Worte "nie wieder Krieg" bekommen vor dem Hintergrund dessen, was momentan im Osten der Ukraine geschieht, einen ganz anderen Klang. Wir Europäer müssen aus der Tragik des polnischen Septembers, aus den tragischen Jahren des Zweiten Weltkriegs, tragisch für alle Menschen ohne Ausnahme, die entsprechenden Lehren ziehen. Noch ist Zeit, denjenigen Einhalt zu gebieten, für die Gewalt und Aggression zum politischen Arsenal gehört. Auch Bundespräsident Joachim Gauck kritisiert laut vorab veröffentlichten Redetext Russland, dass die Partnerschaft mit dem Westen aufgekündigt habe, vermeidet aber direkte historische Vergleiche. Der Kreml müsse zurückfinden zu den Prinzipien des Völkerrechts, heißt es im Text. Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft seien den neuen Umständen anzupassen. Die Geschichte erinnere allerdings auch daran, dass sich eine unkontrollierte Eskalation irgendwann der Steuerung entzieht. Deswegen strebe Deutschland eine deeskalierende Außenpolitik an, die Prinzipienfestigkeit mit Kompromissfähigkeit verbinde, sowie Entschiedenheit mit Elastizität. Deutschland wird von Polen wegen seiner Position innerhalb der NATO zunehmend kritisiert. Während Polen und die baltischen Staaten eine deutlich stärkere NATO-Truppenpräsenz verlangen und dabei von Großbritannien und den USA unterstützt werden, fürchtet Deutschland eine Provokation Russlands und steht dem Verlangen skeptisch gegenüber, genauso wie eine Reihe kontinentaleuropäischer NATO-Staaten. Am Wochenende hatte der polnische Verteidigungsminister in einem Zeitungsinterview gesagt, dasselbe Deutschland, das im Kalten Krieg jahrzehntelang von amerikanischer Truppenpräsenz profitiert habe, versperre Polen nun die Möglichkeit, selbst in den Genuss entsprechender Sicherheitsgarantien zu kommen. Das sei für ihn unverständlich. Mit Blick auf den eigentlichen Anlass des Gedenkens, den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit vielen Millionen Toten allein in Polen, heißt es im Redemanuskript Bundespräsident Gaucks, er empfinde tiefe Scham wegen des Polen von Deutschen zugefügten entsetzlichen Leids. Vor dem Hintergrund des Geschehens erscheine ihm die jüngste Annäherung beider Völker wie ein Wunder.
In der Ukraine selbst passierte heute Folgendes. Die pro-russischen Separatisten im Osten drängen verstärkt auf eine Unabhängigkeit der Region. Im weißrussischen Minsk gibt es ein Treffen der Kontaktgruppe. Jetzt beginne ein sehr wichtiger Prozess direkter Verhandlungen, sagt der russische Präsident Putin dazu. Im Kriegsgebiet im Osten haben die ukrainischen Regierungstruppen währenddessen den Flughafen von Lugansk aufgegeben. Markus Sambale fasst das Geschehen zusammen.
Russlands Präsident Putin hatte versucht, eine Richtung vorzugeben. Es müsse über den Status der Ostukraine verhandelt werden, hatte Putin am Wochenende gesagt. Doch blieb unklar, was er damit genau meinte. Und auch bei den Rebellen wird das nicht deutlich. Jüngst noch ließen sie durchblicken, für sie käme nur ein eigener Staat in Frage. Heute dann stellten die Aufständischen Forderungen nach wirtschaftlichen und politischen Sonderrechten für die Ostukraine und sagten, wenn diese Forderungen erfüllt seien, wolle man Teil der Ukraine bleiben. Das deutete auch der Donetsker Rebellenführer Purgin an.
Das ist tatsächlich erst der Anfang der Verhandlungen. Wir versuchen, Punkte für eine Annäherung zu finden. Die Kämpfe müssen eingedämmt werden, damit es nicht noch mehr Opfer gibt. Wir haben Vorschläge mitgebracht, damit erste Beratungen und dann auch Verhandlungen in Gang gebracht werden.
6 Tage nach dem Spitzentreffen wurde heute in Minsk wieder über den Ukraine-Konflikt gesprochen, diesmal in der sogenannten Kontaktgruppe. Die besteht aus Vertretern der Ukraine, Russlands und der OSZE. Dabei waren auch Vertreter der Rebellen. Dass sich die Konfliktparteien näher kommen, ist aber praktisch ausgeschlossen. Erst recht, da weiter heftige Kämpfe toben. Die Rebellen melden zahlreiche Erfolge. Sie eroberten den Flughafen von Lugansk, schossen nach eigenen Angaben ein ukrainisches Kampfflugzeug und 2 Hubschrauber ab und griffen 2 Boote der ukrainischen Küstenwache an. Von Dutzenden Toten und Verletzten ist die Rede. Überprüfen lassen sich die Angaben aber nicht. Für die ukrainische Führung steht fest, dass die überraschende Stärke der Rebellen nur einen Grund hat. Moskau unterstütze die Aufständischen mit immer mehr regulären Truppen und schwerem Gerät. Der ukrainische Präsident Poroschenko gibt sich trotz der Niederlagen entschlossen.
Wir verteidigen nicht nur das Land, sondern Richtung Osten auch die Grenze von Demokratie und Freiheit. Die Ukraine ist ein wahres Bollwerk Europas. Deswegen verteidigen wir selbstlos das Recht, unwiderruflich ein Teil der europäischen Zivilisation zu sein.
Russlands Präsident bleibt dabei. Russische Soldaten seien in der Ostukraine nicht im Einsatz, beteuert Putin. Für die Drohung der Europäischen Union, die Sanktionen zu verschärfen, hat er deshalb kein Verständnis.
Ich hoffe, dass am Ende der gesunde Menschenverstand gewinnt und dass wir weiter auf normale und zeitgemäße Art zusammenarbeiten, dass weder wir noch unsere Partner Schaden davon tragen durch diese gegenseitigen Sticheleien.
Aber auch führende russische Politiker drohen mit Gegenmaßnahmen. Die Vorsitzende des Föderationsrates sagte, wenn nötig, werde Russland weitere Sanktionen gegen den Westen verhängen.
Der Ukraine-Konflikt, der Krieg im Osten und das Vorgehen Russlands lassen die NATO über eine schnelle Eingrauftruppe nachdenken. Damit sollten Verbündete geschützt werden, so Generalsekretär Rasmussen. Am Donnerstag beginnt ja der NATO-Gipfel in Wales und dort hofft Rasmussen, dass seine Vorstellungen abgesegnet werden. Wie er sich diese schnelle Eingreiftruppe zum Schutz vor Aggressionen Russlands vorstellt, im Einzelnen, das hat er heute im NATO-Hauptquartier erklärt. Kai Küstner.
So rasend schnell und so tiefgreifend hat sich das Verhältnis der NATO zu Russland in den vergangenen Wochen gewandelt, dass selbst Insider sich immer mal wieder verwundert die Augen reiben. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen beschreibt die vereiste Beziehung derzeit so.
We cannot afford to be naive.
Wir können uns nicht leisten, naiv zu sein. Wir geben uns keinen Illusionen hin. Die Wahrheit lautet, Russland betrachtet uns als Gegner. Und daran werden wir uns anpassen.
To that situation.
Ein Eingreifen in der Ukraine selbst ist für das Militärbündnis ausgeschlossen. Was die NATO aber tun kann und nach eigenem Bekunden auch tun wird, ist, den sich bedroht fühlenden Mitgliedstaaten in Osteuropa zu versichern, wir bereiten alles so vor, dass wir euch im Ernstfall wirkungsvoll verteidigen können. Wir werden jetzt die Fähigkeit unserer schnellen NATO-Eingreiftruppe entscheidend verbessern. Wir werden das, was ich eine Speerspitze innerhalb dieser Truppe nenne, entwickeln, die sehr kurzfristig verlegt werden kann. Die NATO-Eingreiftruppe ist eine Art Feuerwehreinheit des Bündnisses, die schnell dort eingesetzt werden kann, wo sie gebraucht wird. Die soll nun also zusätzlich so etwas wie eine superschnelle Eingreiftruppe zur Verfügung haben. Bestehend aus möglicherweise mehreren tausend Soldaten, so Rasmussen, die umschichtig von den Mitgliedsländern gestellt würden.
So this force can travel light, but strike hard if needed.
Diese Truppe reise mit leichtem Gepäck, könne aber, wenn nötig, hart zuschlagen, so die Worte Rasmussens, der auf einen Abschreckungseffekt dieser Einheit hofft. Parallel wird der NATO-Gipfel diese Woche die Verteidigungspläne des Bündnisses insgesamt überarbeiten.
You will see more visible NATO presence.
Wir werden eine sichtbar erhöhte Präsenz der NATO im Osten haben, kündigte der Generalsekretär an. Nun gibt es ein wegweisendes Papier aus dem Jahr 97, die NATO-Russland-Akte. In der findet sich der entscheidende Satz, die NATO werde aus Rücksicht auf Moskau keine nennenswerte Truppenanzahl dauerhaft in Osteuropa stationieren. Rasmussen stellte klar,
NATO sticks to the NATO-Russia Founding Act.
Die NATO steht zu dieser Akte. Alle Maßnahmen, die wir treffen, werden in Übereinstimmung mit ihr stehen.
In full accordance.
Ganz wird die NATO also der einst formulierten polnischen Forderung, wenn möglich doch 10.000 Soldaten dauerhaft in Osteuropa zu stationieren, also nicht nachkommen. Aber weiter als noch vor ein paar Wochen scheint die Allianz mit ihren Plänen durchaus gehen zu wollen.
Kurden sollen im Nordirak mit deutschen Waffen gegen die Terroristen des Islamischen Staates kämpfen. Zu Beginn der Sendung berichteten wir über die Bundestagsdebatte dazu. Der UN-Menschenrechtsrat ist ebenfalls zu einer Sondersitzung zur Lage im Irak zusammengekommen. Das war unter anderem auch von Deutschland unterstützt worden. In einer Resolution sollen die Menschenrechtsverletzungen der Terrorgruppen des Islamischen Staates verurteilt werden. Zudem sollen künftig UN-Experten Beweise sammeln, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Aber auch die irakische Regierung wird aufgerufen, bei der Bekämpfung der IS-Miliz das humanitäre Völkerrecht zu respektieren. Von unfassbaren, zutiefst unmenschlichen Gräueltaten der IS ist die Rede. Dazu Hans-Jürgen Maurus.
Auf der Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats über die Lage im Irak hagelte es Klagen und Proteste gegen die Terrorpraktiken des Islamischen Staates. Die stellvertretende UN-Menschenrechtskommissarin Flavia Panzeri warf der Terrormiliz Mord, Massaker, Folter, Vertreibung, sexuelle Attacken, ethnische und religiöse Säuberungen vor. Es habe Tausende von Opfern gegeben, vor allem unter Zivilisten, so Panzeri. Massive Zerstörungen der Infrastruktur und der Lebensgrundlage. 1,2 Millionen Menschen seien vor dem Terror geflüchtet und hätten um ihr Leben fürchten müssen.
There have been thousands of casualties, mainly among civilians, and widespread destruction of infrastructure and of livelihoods. Over 1 million people have been forced to flee their homes in terror, often under imminent and serious threat.
Die UN beschuldigt den Islamischen Staat massiver Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Dazu gehören gezielte Tötungen, erzwungene Übertritte, Entführungen, Sklaverei, sexueller und physischer Missbrauch, Folter und die Belagerung ganzer Ortschaften aufgrund ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit. Es handle sich um ethnische und religiöse Säuberungen, davon ist die UN-Vertreterin überzeugt. Denn Moscheen, Schreine und Kirchen wurden mutwillig zerstört. Aus Interviews in Flüchtlingslagern habe man erfahren, dass Kinder im Alter von 15 Jahren zwangsrekrutiert wurden, so die stellvertretende Menschenrechtskommissarin.
In the course of numerous interviews conducted by OHCHR staff in camps for the internally displaced, families have reported forced recruitment by ISIL of boys as young as 15.
Etliche Kinder, die flüchten konnten, berichteten, dass sie von Kämpfern des Islamischen Staats während der Kampfhandlungen an die Front geschickt wurden, um IS-Kämpfer zu schützen. Auch zum Blutspenden werden die Kinder gezwungen, Frauen regelrecht versklavt, Mädchen entführt und Zwangsheiraten angeordnet. Am 12. Juni seien nach einem Angriff auf einen Militärflughafen unweit von Tikrit mehr als 1.500 Rekruten verschwunden. Später habe man viele Leichen in einem Fluss entdeckt. Sie seien eindeutig exekutiert worden. Auch die Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für die Belange der Kinder, Leyla Zerrougi, zeigte sich entsetzt über wahlloses und brutales Abschlachten von Zivilisten durch Kämpfer des Islamischen Staates. Auch Kinder seien unter den Opfern. 693 Minderjährige sind nach UN-Angaben seit Anfang des Jahres durch bewaffnete Gruppen wie den Islamischen Staat oder durch Artilleriebeschuss der irakischen Armee ums Leben gekommen. 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht, die Hälfte davon sind Kinder.
Die Strategie der Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig gingen Berlin und Hamburg mit ihren ersten Olympiakonzepten an die Öffentlichkeit. Sie stellten jeweils ihre Antworten auf die 13 Fragen des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB in ihren Städten vor. Einen fairen Wettbewerb wünschen sich beide. Die Hauptstadt und ihr noch regierender Bürgermeister Wowereit sehen sich aber klar im Vorteil. Der DOSB will auf seiner Mitgliederversammlung im Dezember dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Philipp Büchner vergleicht jetzt erstmal die Konzepte.
Die Schlagworte lesen sich ähnlich. Egal ob Berlin oder Hamburg, demokratisch sollen sie werden, die Spiele. Transparent. Beide Städte wollen Olympia und Paralympics mitten in der Stadt durchführen. Und beide wenden sich explizit gegen Gigantismus, wollen Bescheidenheit walten lassen. Somit nehmen die Interessenbekundungen, wie die Konzepte offiziell heißen, Bezug auf die wachsende Kritik an einer fehlgeleiteten olympischen Bewegung. Als Rückbesinnung auf die olympische Idee will das Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz verstanden wissen.
Es bedeutet, dass ein demokratischer Staat mit all den Traditionen, die dazugehören, es sich zutraut, solche Olympischen Spiele durchzuführen.
Sein Amtskollege, Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, wartet sogar mit einem Motto auf: Die ganze Welt in unserer Stadt. Es erinnert stark an den Slogan der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Geschickt werden so die Bilder der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor bemüht. Sporthauptstadt. Damit will Wowereit punkten.
Berlin kann Olympia, ich glaube, das haben wir bewiesen.
Die große Erfahrung mit sportlichen Großveranstaltungen. Das Endspiel der Fußball-WM 2006, die Leichtathletik-WM 2009, jährlich der Berlin-Marathon und das Finale des DFB-Pokals. Ein klarer Standortvorteil für die Hauptstadt. Einen weiteren hat Wowereit in der vorhandenen Infrastruktur ausgemacht. Etwa die Hälfte der benötigten Sportstätten seien bereits vorhanden. Wowereits neues Lieblingswort daher:
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Eine Nachhaltigkeit. Nachhaltig. Nachhaltige Spiele.
Nachhaltigkeit verspricht auch Hamburg. Doch die Hansestadt müsste deutlich mehr in neue Sportstätten investieren als Berlin. Unter anderem fehlt ein Olympiastadion für etwa 70.000 Zuschauer. Rund 6,5 Milliarden Euro stehen den rund 2,4 Milliarden Berlins gegenüber. Doch beide Zahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen. Der größte Vorteil für Hamburg findet sich nicht in den Konzepten. Während die Bevölkerung in Berlin laut einer Forsa-Umfrage nahezu unentschieden ist, wollen in Hamburg angeblich 3/4 der Bevölkerung die Spiele. Gut möglich, dass der Deutsche Olympische Sportbund diesen Faktor stärker gewichtet als alle Inhalte der Konzepte, denn ohne Legitimation durch die Bürger soll nichts mehr gehen. Spätestens am 6. Dezember will der DOSB bekannt geben, ob und falls ja, mit welcher Stadt sich Deutschland um die Ausrichtung olympischer und paralympischer Sommerspiele bewirbt.
Warnstreik bei der Bahn. Seit 18 Uhr sind Lokführer bundesweit aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen, aufgerufen von der Lokführergewerkschaft GDL. Udo Bühlmann beobachtet diesen Warnstreik. Wo sind die Ausstände spürbar?
Ja, an der Bahnsteigkante zum einen, am Bahnhof Hamburg gibt es schon mehr als ein Dutzend Züge, die ausfallen. Ein weiteres Dutzend, was verspätet ist. Ähnlich sieht's am Kölner Hauptbahnhof aus. Ein bisschen besser sieht's in Westfalen an Bahnhöfen wie Dortmund aus. Da fahren relativ viele Privatbahnen, die werden nicht bestreikt und haben offenbar auch nach einer Stunde Streik noch freie Fahrt. An den anderen Bahnhöfen müssen sich die Leute gedulden, denn voraussichtlich wird das bis 21 Uhr mit den Verspätungen und Zugausfällen noch schlimmer.
Was bedeutet das jetzt? Wie viel sind das? Weiß man darüber etwas?
Ja, die Lokführergewerkschaft hat 19.000 Mitglieder. Die arbeiten natürlich heute nicht alle, aber traditionell können die sehr viele ihrer Mitglieder mobilisieren und die Streikbeteiligung ist sehr hoch. Das sieht man ja in Norddeutschland offenbar, gibt's da sehr, sehr viele Lokführer, die mit ihrem Zug dann angehalten haben. Und das wird natürlich in den Auswirkungen für die Reisenden nicht toll, weil mit Sicherheit bis nach Mitternacht heute der Fahrplan in weiten Teilen der Republik durcheinander gekommen ist.
Man wird dann sehen, wie groß die Verspätungen sind, aber es wird sie geben. Udo Bühlmann über den Warnstreik, der, wie gesagt, bis 21 Uhr dauert. Und das war auch schon das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.